Willkommen bei der neuen Ausgabe des Retail Newsflash. Mein Name ist Anna Hegenbart und ich werde zusammen mit Heidi Kritz und Wolfgang Kobmann über die aktuellsten Entwicklungen im internationalen Handel berichten und diese auch gemäß unserer jeweiligen Backgrounds fachkundig kommentieren. Ich bin mittlerweile selbst seit über 6 Jahren in der Immobilienbranche tätig, arbeite für einen Eigentümer von großen Shopping-Destinations, aktuell bei MacArthur Glen Designer Outlets, wo ich unter anderem für unseren Standort in Roermond in den Niederlanden zuständig bin und dort eben die Vermietungsaktivität manage und schaue, dass wir unsere Assets entsprechend mit den neuen Marken besetzen und frequenztechnisch und umsatztechnisch voranbringen. So viel zu meiner Person erstmal. Ich würde das Mikro dann an unsere zweite Frau im Bunde, nämlich Heidi, weiterleiten. Willst du dich vielleicht gleich mal selbst vorstellen?
Ja, super gerne, Anna, danke. Mein Name ist Heidi Kritz, ich bin Architektin und auch der Point-of-Sale-Doktor und beschäftige mich seit mehreren Jahrzehnten mit dem Handel, eben im Gestalterischen, durfte auch europaweit bei internationalen Brands in-house und extern arbeiten. Und ja, freue mich, dass wir heute wieder zusammenkommen und tolle Themen zusammenstellen. Lieber Wolfgang,
ja.
Jetzt bist du im Bunde.
Ja.
Bitte stell du dich vor.
Ja, ich bin der Quotendeutsche und der Quotenmann zwischen euch. Ne?
Stimmt. Muss es immer geben.
Ja, und ansonsten bin ich Einzelhandelsexperte und Herausgeber des Podcasts Retail Talker. Ich habe mein Berufsleben im Einzelhandel verbracht als Manager von großen Unternehmen, die letzten 10 Jahre bei Primark, zuständig für Deutschland und Österreich.
Sehr schön. Jetzt wissen wir alle, wer wir sind. In der heutigen Ausgabe haben wir wieder spannende News zu diversen Themen, unter anderem auch wieder über Peek & Cloppenburg, Apple, Harry Potter mit seinem neuen Store in New York, aber auch unsere Luxusmarken schlafen nicht. Wir haben Spannendes zu LVMH in Paris, Prada, Balenciaga gibt wieder Gas und noch einiges mehr. Auch wieder spannende Supermarkt-News aus Wien, nämlich von Interspar, die was Tolles geschaffen haben in der ehemaligen Zentrale des Bankenvereins. Und wir starten, wie so häufig, in den letzten Monaten mit einem kurzen Update zu Corona-News, bevor wir dann einen Überblick über aktuelle Pressemeldungen erhalten und schauen uns dann auch die neuen Konzepte an, die in den letzten Wochen so auf den Markt gekommen sind. Wolfgang wird uns dann auch noch ein paar Kuriositäten auspacken. Ich bin gespannt und ich würde sagen, starten wir mit dem Corona-Update.
Ja, das Erfreuliche ist, alle Politiker in Europa und in Deutschland, Österreich sagen, die dritte Welle ist gebrochen, sie ist nicht vorbei, aber es ist doch mittlerweile zu großen Veränderungen und Öffnungen gekommen. Der Lockdown ist in den meisten Ländern stark gelockert. Zumindest für Deutschland, Österreich kann man sagen, die Geschäfte sind wieder geöffnet, auch wenn es nach wie vor Einschränkungen gibt, meistens bezüglich der Anzahl der Kunden, die rein dürfen. Es gibt Auflagen in jedem Bundesland anders mit Test, ja, nein, Registrierung durch Luca-App oder durch die Corona-Warn-App oder durch schriftliche Dinge etc. Da geht das wieder los und das ist sehr erfreulich, denn alle Händler brauchen das Geld, um hier weiter zu überleben. Ja, und als negativ, wenn man so will, gab es heute eine Pressemeldung, dass ganz viele Firmen jetzt darunter leiden, dass die Schnelltests mittlerweile kostenlos, zumindest hier in Deutschland, angeboten werden und das auch intensiv genutzt wird. Und dadurch die Schnelltests, die man in den Supermärkten und Drogerien kaufen konnte, überflüssig geworden sind. Und die werden jetzt zum Billigpreis verramscht, kann man sagen. Ja, und was jetzt noch fehlt, ist natürlich mit der europaweiten und gleichen Impf-App, ne, die kommen wird, also um zu beweisen, in welcher Form man geimpft worden ist und damit ja auch mehr Freiheiten erhalten wird. hoffe ich auch, dass dann sozusagen der Grenzverkehr und der touristische Grenzverkehr einsetzen wird, der ja für viele Branchen sozusagen super wichtig ist, damit die Kunden eben nicht nur aus dem Ort kommen, wo man wohnt, sondern eben auch aus anderen Regionen. Und da bin ich gespannt, wann das dann endgültig sozusagen aufgesetzt ist. Ja, ein Unternehmen, was auch über die Grenze gegangen ist, muss ich ehrlicherweise gestehen, zu meiner großen Überraschung, ist die Firma Peek & Cloppenburg, und zwar die Düsseldorfer Gruppe. Die hatten ja sozusagen auch in Corona keine leichten Zeiten, weil die Läden nicht auf waren, und wir hatten hier auch schon mal die Meldung gehabt, dass sie auf ganz, ganz viel Ware hängen oder sitzen geblieben sind, und dass sie Outlets aufgemacht haben, um die Ware schneller abzuschleusen. Und die haben jetzt einen ganz großen Coup gelandet, nämlich sie haben eine dänische Kaufhauskette gekauft, Magasin du Nord, sind damit in Dänemark vertreten. Magasin du Nord wurde 1868 gegründet, hat 7 Verkaufshäuser in Dänemark, unter anderem auch in Kopenhagen ein großes Haus und einen Online-Shop. Die gehörten seit 2009 zu der britischen Kaufhauskette Debenhams, und die ist ja nun in Insolvenz gegangen, und da hat sich P&C jetzt entschlossen, den Umsatz auf ein neues europäisches Land auszuweiten. Muss ich sagen, Hut ab. Finde ich sehr mutig, und da bin ich echt gespannt, wie die das weiterführen werden. Ein weiteres Unternehmen, was seine Retail-Aktivitäten ausweiten möchte, ist die Firma Apple. Obwohl die natürlich gerade in der Corona-Zeit einen immensen Anstieg im Online-Bereich hatten. Aber Apple betreibt heute schon 500 Stores weltweit, davon 100 in Europa und 15 in Deutschland. Und man ist bei Apple der Meinung, dass man neue Technologien im Store noch besser vermitteln kann, indem man sozusagen die persönlichen Gespräche mit Verkäufern hat, alle Fragen beantworten kann persönlich. Und ich weiß nicht, ob das einer von euch schon mal gemacht hat, aber Apple bietet ja in ihren Stores auch immer Workshops an, um die Produkte besser kennenzulernen, mit der Software zu arbeiten, und die sind immer gut besucht, und die haben jetzt gesagt, also sie wollen noch weitere Läden aufmachen. Ich weiß aus Quellen, dass so ein Apple Store in der Regel mehr als 10.000 Euro pro Quadratmeter Umsatz macht. Also das sind, es gibt Standorte, die liegen deutlich darüber. Das sind teilweise richtige Verkaufsmaschinen. Das kann man sich gar nicht so vorstellen, wenn man da reingeht. Das ist ja nicht übervoll, aber das ist halt der hohe Durchschnittsbon. Die Stores in Großstädten machen mehr als 10 Millionen Euro pro Standort im Jahr. Das ist schon eine ordentliche Hausnummer, ne? Ja,
das ist eine
genau. Und jetzt, das haben natürlich auch Wettbewerber beobachtet, und Google will also nicht jetzt hier sozusagen die Software, sondern hier in diesem Falle mehr Google mit den eigenen Geräten. Die wollen jetzt auch das erste Ladengeschäft machen, also klassischen Einzelhandel machen. Der soll im New Yorker Stadtteil Chelsea der erste Laden entstehen. Und heute durch Zufall auch Huawei hat gemeldet, die wollen auch ihren ersten Store aufmachen. Also, die haben alle gesehen, Apple verdient Geld, können wir auch machen. Und das ist so eine Mischung aus auch Markenbotschafter zu sein für die Marke, aber natürlich auch Geld zu machen und das sofort und von den Kunden zu lernen, wie die mit den Produkten umgehen. Ne?
Ja. Und gerade auch zu Huawei, also die sind ja da wirklich auch schon nah dran. Der Store im Zentrum, also im Zentrum Oberhausen, hatten Huawei aufgemacht. Der erste, sag ich mal, in einem Shopping-Center. Und in Wien auf der Kärntner Straße, Heidi, korrigiere mich wieder, wenn ich falsch bin, ist auch schon ein neuer Huawei-Store angekündigt.
Ja, er ist schon fast fertig, er ist noch verklebt, ist schon ganz, also sehr, sehr weit, weil es war ja früher schon gedacht, der erste außerhalb von China, dass der in Wien kommen sollte. Der war in der Nähe von der Oper, wo jetzt das Guest-Geschäft ist.
Ah, okay.
Die kamen irgendwie nicht zusammen oder welche Intensitäten es gegeben hat, weiß ich nicht. Aber jetzt, wie gesagt, gleich in der Nähe, näher zu Apple natürlich, ein Eckgeschäft und wird sicher in den nächsten paar Wochen geöffnet werden, auch über 2 Etagen und innen, ich habe schon reingeschaut, ein bisschen mit sehr viel Holz und natürlich, also ja,
bin schon neugierig. Der im Zentrum, kann man auf LinkedIn sehen, schaut einem Apple Store sehr ähnlich.
Wundert ja auch nicht.
Bin auf die Umsätze gespannt und selbst ein kleiner funny Side-Fact, Bäckereien ahmen auch dieses Apple-Konzept nach. Ich habe eine sehr gute Bäckerei, auf die mich schon gefreut habe nach meinem Mexiko-Urlaub, nämlich Kite. Die haben 5 Brote, kosten alle 5 Euro, außer das Baguette 3 Euro. Nur diese Baguettes oder diese Brote liegen auf dem Tisch und sonst ist eigentlich nichts, außer man kann hinten in die Fabrik, also in die Bäckerei dann reinschauen. Meine Freundin lacht auch immer und sagt, ja, du gehst in den Apple Store der Bäckerei einkaufen. Ja. Also das minimalistische Konzept wird auch branchenübergreifend angewendet. Ja. Ich würde sagen, wir können zu unserer nächsten Kategorie Expansion und neue Formate übergehen. Ja. Und würde da vielleicht mal gleich aus dem internen Nähkästchen plaudern. Also nichts, was ich natürlich nicht verkünden darf, aber das sind schon offizielle Fakten. Ich würde sagen, es ist schön zu sehen, dass die Kunden auch wieder zurückkommen. Also die Center sind ja jetzt auch wieder bei uns in der Gruppe seit einigen Wochen offen. In manchen Outlets wurde auch schon, sage ich mal, die Verkaufsflächenbeschränkung reduziert. So zum Beispiel in Ochtrup, da darf jetzt statt eine Person pro 25 Quadratmeter auch nur noch eine pro 10 Quadratmeter rein. Also es geht voran, die Kunden sind shopfreudig, die Umsätze gehen in die richtige Richtung und unsere Markenpartner wirken entsprechend auch stark mit. In Ruhrmond hat beispielsweise Jack & Jones aufgemacht, eine Marke von der Bestsellergruppe mit dem größten Store auf knappen 500 Quadratmeter reine Verkaufsfläche. Und das war eben letzte Woche und die Ergebnisse sind wirklich für beide Seiten auch sehr zufriedenstellend, ja, wenn man auch die pro Quadratmeter Umsätze sich anschaut. Aber auch in den kleineren Outlets besteht wenig Grund zur Sorge bezüglich Leerstand. Also da kann man wirklich glücklich schätzen, die Marken geben Gas. In Ochtrup ist zum Beispiel auch der Esprit ausgezogen, der ja im Rahmen seines Schutzschirmverfahrens da einige Flächen auch konsolidiert und abgegeben hat. Und da bin ich sehr froh, dass wir auch verkünden können, dass auf einem Teil der Fläche Joop eröffnen wird im Spätsommer oder Herbst, was für den Standort auch nochmal ein wichtiger Schritt zu einem mehr premium-orientierten Markenmix ist dann in die Richtung. Also das ist dann schon positiv, dass unsere Standorte nicht von so viel Leerstand geplagt sind. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es jetzt in den Full-Price-Malls ausschaut. Ich muss mich jetzt auch mal wieder ein bisschen rausbegeben, um da mal das Territoire anzuschauen. Aber ich hoffe, dass wir da dann nicht, und auch auf der High Street, nicht mit zu viel Staubschutzwänden zu kämpfen haben.
Genau.
Um vielleicht noch im deutschen Markt zu bleiben, was mich auch positiv überrascht hat, wo es auch wieder in Richtung High Street geht, ist nämlich Mango, die ja ein bisschen zurückhaltend waren in Deutschland, was die Expansions anging. Die eröffnen jetzt nach ihrer Eröffnung in Düsseldorf, da haben die im Februar, glaube ich, aufgemacht, ihr zweigeschossigen neuen Flagship-Store am Kudamm mit ca. 1400 Quadratmetern Verkaufsfläche auch. Damit betreibt dann Mango in Deutschland, was für die spanische Marke scheinbar der drittwichtigste Markt ist, insgesamt 244 Point of Sales. Und ich muss echt sagen, als ich auch letztens im Mango Store in Wien war, also ich habe schon lange nicht mehr in einem Geschäft so viel gewandt, wie man bei uns in Österreich sagt, mit in die Umkleidekabine genommen, weil mir wirklich sehr viel sehr gut gefallen hat. Also ich bin happy, dass es da vorangeht, dass sie sich groß aufstellen und da auch wieder in die Richtung Gas geben. So, von Deutschland und Spanien begeben wir uns jetzt in Richtung Paris, Heidi.
Univar. Oh ja, oh ja. Und ich freue mich ganz besonders, über dieses wunderbare, schöne, tolle Haus sprechen zu dürfen. Mein Architektenherz schlägt natürlich sehr hoch, wenn ich über dieses Jugendstil Art Deco Juwel sprechen darf. 1869 eröffnet und war auch bis 2005 eins der größten oder das größte Pariser Kaufhaus. Gehoben natürlich, gehobenes Sortiment. 2005 wurde es anscheinend aufgrund von feuerschutztechnischen Gründen geschlossen. Man muss sich vorstellen, eine Fläche von 48.000 Quadratmeter. Dieses Ensemble besteht aus 4 Gebäuden und ist so beeindruckend. Also mir fehlen fast die Worte. Nämlich, wenn man das Neue sieht, also ich konnte schon Fotos sehen. Es handelt sich hierbei um La Samaritain, das nach rund 15 Jahren wieder eröffnet wird, und zwar am 23. Juni. Louis Vuitton Hennessy hat wirklich fast eine Milliarde Dollar damit verbracht und all diese Jahre, um es wirklich high-end zu rekonstruieren, behutsam restaurieren, und es ist wunderschön geworden. Man muss wissen, es ist zum einen, bleibt es natürlich ein Kaufhaus. Das Kaufhaus wird unter der steuerfreien Flughafen-Shopping-Abteilung DFS geführt. Und ja, zusätzlich kommt dann noch dazu ein tolles Hotel-Konzept von Cheval Blanc. Summa summarum, also ein Juwel, da muss man, glaube ich, einmal hinfahren. Ja. Unbedingt. Also das ist bestimmt ein großes Highlight aufgrund schon der Architektur und aufgrund dieser hochwertigen Renovierung.
Und, also in Paris gibt es wirklich einiges zu bestaunen. Vielleicht bleiben wir ja auch direkt dann in der Luxus-Kategorie. Heidi, wenn du nichts mehr zu La Samaritain hinzuzufügen hast.
Nein, nein, bitte bleiben wir und gehen wir weiter zu Balenciaga.
Gehen wir weiter zu Balenciaga. Ich wollte nämlich gern über die wieder skurrile und einzigartige Präsentation der Balenciaga Frühjahrskollektion 2022 berichten und wollte da ein bisschen das Feeling, die Atmosphäre da wiedergeben. Und zwar muss man sich das so vorstellen, dass 160 Gäste eingeladen wurden. Die waren ganz konformistisch in schwarz gekleidet. In einem komplett weißen Raum sind die verteilt auf den 2 Seiten auf 4 Ebenen gesessen. Im Hintergrund der Fashion Show ist La Vie en Rose gelaufen. Und zwar nicht, wie wir es typisch kennen, sondern wirklich gesprochen. Und so in diesem Stil ist dann das Model. Also das Model wurde, es gab nur ein einziges Model, weil der Kreativdirektor Demna Gvasalia hat sich das Motto ausgedacht, beziehungsweise ja definiert: Technology creates alternative realities and identities, a world of digital clones. Deshalb wird die Kollektion von nur einem Model präsentiert, nämlich der Künstlerin Eliza Douglas, die auch ein regelmäßiger Star bei den Balenciaga-Shows ist. Die anderen Models bekamen dann durch Fotogrammetrie erfasste digitale Gesichter projiziert. Das heißt, sie sind rausgekommen und hatten ihr Gesicht dann digital auf deren Gesicht projiziert. Ne? Cool. Ja, sehr flashig. Man kann sich das Video auf YouTube anschauen, dann bekommt man das wirklich gut mit. Und was natürlich auch ein weiteres Highlight war, also da merkt man wirklich, wie auch so ein Hype kreiert wird, ist die Revanche an Gucci. Gucci hat nämlich vor circa einem Monat, sag ich mal, auch eine Kollektion Balenciaga gewidmet, wo es dann eben verschiedene Jacken und Blazer mit Balenciaga-Logo drauf gab. Und der Kreativdirektor hat sich jetzt mit dieser Show an Gucci revanchiert und schon ein Must-Have der Saison, also jetzt schon wirklich 5 Monate, bevor es überhaupt erscheint, ist ein Gürtel. Man kennt ja die typischen Gucci-Gürtel mit GG-Schnallen, hat Balenciaga jetzt reversiert und hat so einen ähnlichen Gucci-Gürtel mit BB-Schnalle designt. Ne? Also ich habe schon gegoogelt, wo ich den schon vorbestellen kann. Also natürlich will ich den auch unbedingt haben. Aber so kreiert man dann Hypes, und das ist wirklich eine sehr, sehr gefragte Marke im Premium/Luxusbereich aktuell. Was jetzt vielleicht nicht so ein Hype wird wie dieser Gürtel, aber kann ja auch sein, ist die Kooperation Balenciaga Crocs. Also ich weiß ja gar nicht, wie ich diesen Schuh in Worte beschreiben soll. Habt ihr diese Schuhe als Gartenschuhe und da hat man ja wie so einen Stiletto dann drauf gepackt. Heidi, würdest du sowas anziehen am roten Teppich?
Nie und nimmer. Also ich muss sagen, irgendwie Gartenschuhe mit diesem Stöckel, das sind, also man verzeihe mir, aber die schauen aus wie Salatstecher. Man erspart sich dann, aber das ist jetzt sehr böse. Aber ich bin nicht der Typ, ich bin nicht die Zielgruppe und mir gefallen sie gar nicht. Ja, also.
Ansonsten gibt es ja auch noch weitere Kooperationen im Luxusbereich. Heidi, was kannst du uns über Prada berichten?
Naja, wir haben ja, ich muss wieder jetzt an vorangegangene Retail News Flashes anknüpfen. Wir haben ja von Kooperationen im Bereich von Sneaker Fittings etc. schon mit Gucci zum Beispiel gesprochen. Nun ist es so, dass Prada und auch Farfetch mit Snapchat eine Kooperation hat. Und zwar, es schaut so aus. Wir wissen ja, dass die Jugend, also die Millennials und die Generation Z, die sind ja 3 bis 5 Stunden am Tag, sind die ja mit ihren Smartphones beschäftigt. Ja, und das sind natürlich ein Potenzial, das man versucht abzuschöpfen. Diese Zielgruppe beschäftigt sich natürlich auch immer wieder mit Fotos, mit Filme etc. Und genau diese wollte man damit eben catchen. Das sind ungefähr 200 Millionen Nutzer weltweit. Es geht darum, dass beide Firmen zum einen die Produkte mit man wird dreidimensional mit einem Netz überlagert, also dieses 3D Body Mesh, und da kommt dann noch ein Algorithmus dazu, und dann macht Prada es so, Prada hat mit Gesichtserkennung bzw. Gesten bringt das Produkt zu einem hin, bzw. Farfetch macht es dann mit der Stimme. Was heißt das mit der Stimme? Die Lösung ist die Spracherkennung. Da gibt es 40 Befehle, wie zum Beispiel Anfragen, Produktsuche etc. Und schwupp, hat man dann schon das Produkt bei sich auf dem Schirm und kann sich anschauen, wie das dann bei sich ausschaut. Bei Prada hingegen ist es eben mit der Gesichtserkennung, da hat man Taschen, das sind so kleine Icons am Gerät, und die werden dann mit Bewegung, kann man dann die Taschen dann probieren, unterschiedlichen Farben, unterschiedlichen Stilen. Und das ist natürlich, geht jetzt nicht immer mehr in diese Richtung, dass man, weil wir waren ja jetzt so der Social Distancing, hat ja auch seine Spuren hinterlassen. Und da kann man sich mit Hilfe dieser Augmented Reality helfen und das Ganze mit seinen Freunden teilen oder natürlich auch Dinge probieren und dann verschicken und Meinungen einholen. Und das ist dann der Sinn dahinter. Und das finde ich dann schon ganz krass.
Ja, das ist Wahnsinn.
Auf jeden Fall.
Ja.
Aber ich bleibe gleich weiter in dieser digitalen Welt. Das ist ja so spannend. Habt ihr schon gehört von IMVU?
Nein.
Von der Metaverse und Social Network Seite IMVU?
Okay.
Also, es ist so krass, ich habe das natürlich ja ausprobieren müssen, weil ich kann ja da nicht sprechen, wenn ich das nicht weiß. Und zwar, diese Seite ist im Laufe der Pandemie um 44% gestiegen. Warum? Weil wir natürlich uns mit Freunden virtuell verbinden wollten, neue Freunde finden oder aber natürlich auch eingekauft haben. Und da war diese Plattform genial. Die Zielgruppe war jetzt natürlich nicht ich. Ja, also das sind die 18- bis 24-Jährigen, weibliche Natur oder weiblich Identifizierende. Und diese 7 Millionen Nutzer, die da pro Monat sind, die machen Folgendes. Die haben einen Avatar, also die stellen sich da, wie sie halt sein möchten. Aber das geht so, so krass, so schnell und so genau. Also wirklich, also sehr beeindruckend. Man kann auch Räume erschaffen, wo man gerne sein möchte. Also das ist quasi, wie man früher gekannt hat, dieses Second Life oder so, ja. Und dieser virtuelle Laden, also da gibt's eigene Modeschöpfer, die nur für diese Welt Produkte kreieren. Und zwar sind es also 50 Millionen Artikel. Man muss sich einmal vorstellen, wie groß das schon mittlerweile ist. 50 Millionen Artikel von 200.000 Schöpfern, also Designern. Wahnsinn. Und 14 Milliarden Credits. Also das gibt es quasi auch wie so eine Kryptowährung. 14 Milliarden Credits, das sind 14 Millionen Dollar, wechseln bei 27 Millionen Transaktionen pro Monat den Besitzer. Also das ist wirklich also eine Welt, die jetzt sehr spannend ist. Und wie gesagt, ich habe mir einen Avatar erstellt und ich war dann bis 4 Uhr in der Früh dann auf und habe mir dann mal Räume angeschaut. Und also das ist in Echtzeit, was da entsteht, ist unpackbar. Und das Besondere ist jetzt, mit dieser Plattform wurde jetzt die erste Modenschau initiiert. Das ist quasi so eine Art Corona-Baby, im Corona, in der Pandemie entstanden. Und das Vorbild unter Anführungszeichen waren die musikalischen Preisverleihungen von den Musikern. Und da hat die Erfinderin, das ist die Lindsay Anne Amott, sich gedacht, ja, das macht sie eben quasi mit der Mode auch und mit ihrer Seite auch und hat das dann wirklich umgesetzt.
In eine andere Welt wollten wahrscheinlich auch die Harry Potter Fans, die stundenlang in der Schlange in New York gestanden ja. sind, entfliehen am Wolfgang.
Ja, genau.
Was ist denn dort los?
Ja, Harry Potter ist ja nun nicht nur ein super bekanntes Buch, aber auch in Universal Studios gibt es ja auch eine Harry Potter Welt und ich hatte mal Gelegenheit vor ein paar Jahren, das da zu sehen. Fantastisch gemacht. Und ich weiß von anderen Firmen und ich weiß auch von Primark, dass zum Beispiel alle Artikel von Harry Potter immer noch gut zu verkaufen sind. Und jetzt hat Harry Potter eben gesagt, so, wir machen jetzt mal einen Flagship Store in New York auf. Der ist in der Nähe vom Madison Park, also ein bisschen weiter unten in dem Flatiron District. Und da hat man auf 3 Etagen ein riesen Sortiment zusammengestellt. Das ist das weltweit größte Sortiment an Fanartikeln. Es gibt 15 verschiedene Themenbereiche. Es gibt alles, was man aus den Büchern kennt, an Skurrilitäten zu kaufen. Es gibt keine Restaurants, aber man kann das alles mit rausnehmen. Wie du schon gesagt hast, die Polizei musste dann gerufen werden, um die Menschen sozusagen und den Zustrom zu regeln. Ja, wenn wir immer von Erlebnis reden in Stores und wir müssen Erlebnisse schaffen, das schafft mit Sicherheit ein Erlebnis, aber so ein Harry Potter Store kann man ja nicht in jeder Stadt haben. Geht ja nicht und auch ein Disney Store nicht, aber der zumindest funktioniert gut und ist sicherlich auch mal wert, beim nächsten Trip nach New York den zu besuchen.
Mal reinzuschauen, ja. Definitiv. Von einem Flagship
zum anderen, ne?
Zum nächsten, ne? Genau, von Harry Potter zu Interspar Wien, Heidi. Was geschieht denn da am Wiener Schottentor?
Ein Wahnsinn, ja. Also unbeschreiblich, dieses wunderbar schöne große Haus. Wieder ein Juwel für Architekten, ganz besonders. Historismus wurde ja von den beiden Architekten Ernst von Gotthilf und Alexander Neumann gebaut. Die waren richtige Bankexperten. Dementsprechend besonders ist es ja auch geworden. 1912 eröffnet und bis 2016 in Betrieb, also Bankverein und dann Kreditanstalt, Bank Austria. Und nun hat es die Immobilienentwicklerfirma PEMA mit dem Denkmalschutz, also Denkmalamt heißt das in Wien, zusammen restauriert natürlich. Und man muss sich eines vorstellen, nur damit man das begreift, weil da kann man ja natürlich im Wiener Denkmalschutz, wird ja das ja natürlich bedacht darauf gehalten, dass es so bleibt, wie es ist. Der Boden wurde originaltreu noch einmal verlegt, damit man dann natürlich unterhalb Platz hat für die ganzen Kabelführungen etc. und die Leitungen, weil man darf ja dort nichts anbohren oder nichts anschrauben. Also man darf ja nichts mit dem Originalbauwerk verbinden. Dementsprechend ist alles Maßanfertigung. Das Ganze natürlich, der Umbau hat ja dem Interspar rund 10 Millionen Euro gekostet.
Wow.
Ja. Und hat nur, damit man sich auch die Größe vorstellt, rund 1800 Quadratmeter Verkaufsfläche. Dann hat es im Mezzanin, also dann gibt es ein Restaurant, das heißt das Mezzanin, hat rund 80 Sitzplätze. Es ist wirklich, spielt alle Stücke, 850 Weine vor Ort. Es ist sehr viel Bedacht darauf gelegt auf lokale Lieferanten und dass das alles natürlich die Produkte dementsprechend, also nicht nur jetzt Luxusprodukte sind, sondern das ganze Umfeld davon profitiert. Also in der Mittagspause, dass man, also es gibt ja genug Büros rundherum und auch Leute, die da wohnen, dass sie eben vom Frühstück bis zum Dinner dieses Haus bespielen. Interspar ist eben ein 100% österreichischer Betrieb und das ist halt das Aushängeschild und deswegen will man halt besonders auch die österreichischen Produkte und die saisonalen Produkte vom Umfeld und all das will man präsentieren und all das wird man dann ins richtige Licht wieder stellen. Und
die Lebensmittelfirmen, das hatten wir ja schon von einigen Finanzberichten gehört, die haben ja alle viel Geld verdient und Interspar hat eben jetzt 10 Millionen ausgegeben für die Entwicklung des neuen Standortes. Aber es gibt auch noch so ein paar andere reiche Menschen, die haben auch wahnsinnig viel Geld ausgegeben. Und das wollte ich euch mal sagen hier. Ja, also Jeff Bezos, der Erfinder von Amazon und Eigentümer und ja, ich weiß gar nicht, ob er noch der reichste Mensch der Welt ist. Seine Scheidung hat ihn jedenfalls viel Geld gekostet, aber der hat immer noch genügend, also da kommen mir keine Tränen. Der teilt wahrscheinlich das Geld, macht die Menschen schwindelig und der Kopf wächst ins Unendliche und in den Weltraum, genau wie bei Elon Musk. Und Jeff Bezos hat jetzt gesagt, also er hat ein Raumfahrtprogramm, das nennt sich Blue Origin, und da möchte er in diesem Falle mit seinem Bruder Mark, den er auch als seinen besten Freund bezeichnet, am 20. Juli in den Weltraum fliegen. Und damit er nicht alleine fliegt, konnte man sich bewerben als Passagier. Es wurden 6 Plätze angeboten, außer den beiden Bezos-Brüdern. Und man musste nur ein bisschen Geld mitbringen. Die wurden versteigert. Und das letzte Gebot liegt bei 2,8 Millionen Dollar für den, ich glaube, 20-minütigen Flug in den Weltraum. Ne?
Wow.
Ja, man muss das Geld ja ausgeben, wenn man es hat.
Ja.
Man darf gespannt sein. Aber was ich erstaunlich finde, es haben sich 6.000 Leute haben sich um einen Platz beworben.
Wahnsinn, ja, ne?
Also die 6.000 Menschen, die bereit sind, mit Jeff Bezos und dann 2,8 Millionen Dollar auszugeben, das muss man sich mal vorstellen. Ne? Ja, aber das Kurioseste diese Woche, was ich gefunden habe, ist von der Firma Bloomingdale's. Ja, kennt man ja auch, großer Warenhauskonzern in den USA. Und die haben nun gedacht, was kann man machen, um neue Sortimente aufzunehmen? Und sind auf diesen Zug Self-Care aufgesprungen, auf diesen Trend, dass man sich wohlergehen lässt und sich um sich kümmert und haben einen sogenannten Sexual Wellness Shop eröffnet, ja, damit die Kunden ihr Sexleben verbessern und steigern. Und da haben sie verschiedene Marken angeboten. Fur ist so eine, die haben sich so sehr auf Körperbehaarung, was immer das in diesem Falle bedeuten soll, spezialisiert. Eine andere Marke, da finde ich den Namen schon klasse, Smile Makers, die bieten Vibratoren und Gleitmittel an, ne? Da sagt der Name schon alles. Oder Dame and Maud, die haben Massagekerzen, Badesalze und allerlei. Das Ganze ist erstmal nur im Online-Shop zu sehen, kann man sich angucken. sehr geschmackvoll fotografiert, also hat überhaupt nichts irgendwie Komisches. Aber wie man das nicht anders erwartet, die brüden Amerikaner werden wahrscheinlich das noch nicht so schnell im Store kaufen. Und ja, das muss man sich mal vorstellen, wenn Karstadt Kaufhof hier auf die Idee käme. Ne?
Das wird noch dauern, ja. Bis die sich das trauen wahrscheinlich, wenn ich mir da so die Stores anschaue. Definitiv. Damit sind wir auch schon am Ende unseres aktuellen Handelsrepertoires. Die spannendsten News der letzten Wochen zusammengefasst. Wir würden uns jedenfalls sehr freuen, wenn ihr unseren Retail News Flash weiterhin anhört, dranbleibt, wieder in 2 Wochen. Gerne auch abonnieren und auch weiterempfehlen. Wir hören uns dann wieder am 23. Juni und wünschen euch bis dahin schöne sonnige Tage, die weiteren Lockerungen genießen und bitte alle auch gesund bleiben. Bis zum nächsten Mal.
Jo, bis bald. Tschüss.
Bye. Tschüss.